Ja, wir haben eben jeder etwas bekommen. Nur einer, der hat eine ganze Schokolade bekommen. Die anderen jeweils ein Bonbon. Ist sehr ungerecht. Frage ist natürlich, ob das was mit unserem Thema zu tun hat. Mal schauen. Das Thema heute ist Gottes souveräne Gnade. Und wir sind in der Predigtreihe, wie schon erwähnt, die ja heißt Durch Gottes Gnade verändert Leben. Und da wir schon einige Wochen unterwegs sind, gerne nochmal der Rückblick. In einer ersten Einheit haben wir darüber gesprochen, am Anfang des Römerbriefes, dass alle, die an Christus glauben, nicht mehr verurteilt werden, sondern dass sie zu einem Leben befreit sind in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und in der letzten Woche hatten wir die Frage, dass alle die, die mit Christus verbunden sind, auch als Kinder Gottes adoptiert werden. Also nicht von Geburt an, sondern adoptiert werden und dass alle Dinge in unserem Leben zu unserem Besten dienen sollen. So hat Gott das vorgesehen. Ja, und nun heute Gottes souveräne Gnade. Ich habe mal das Lied aufgegriffen, Amazing Grace, das wir gerade gesungen haben. Und wir haben heute ein kniffliges Thema, weil in den Kapiteln 9 bis 11 geht es eigentlich um Israel und Gottes Heil, das er mit Israel vorhat. Und trotzdem hat das auch mit uns etwas zu tun, weil da geht es um die Erwählung Gottes, um die Gnade Gottes. Und bevor wir den Text jetzt lesen, möchte ich kurz die zwei Linien aufzeigen, in denen es dabei geht. Die Juden damals, die haben gedacht, viele, dass der Messias auch nach Jesus noch kommen wird. Also sie haben Jesus als Messias nicht angenommen. Das ist die eine Linie. Die andere Linie ist, dass viele Juden damals gedacht haben, wenn man Nachkomme von Abraham ist, der viele Zusagen Gottes bekommen hat, dann ist man sozusagen automatisch im Heil Gottes. Also bin ich ein Nachkomme von Abraham, dann bin ich im Heil Gottes. Und Paulus, ihr könnt euch vorstellen, stellt das nochmal alles richtig. Und wir können für uns auch viel daraus lernen. Wir hören mal in die Verse hinein. Erst einmal Römer Kapitel 9, die Verse 1 bis 5. Paulus sagt: Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt, ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt, mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen, ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben, ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammesväter, die Gott erwählt hat, und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Und was wir hier erleben, das ist tiefes Mitgefühl und eine Sehnsucht, dass andere gerettet werden. Paulus leidet geradezu darunter, dass so viele aus seinem Volk nicht gerettet werden. Woran liegt das? Aus ihrem Volk ist Christus hervorgegangen, der Messias. aber sie haben ihn weder erkannt, noch haben sie ihn angenommen. Und er ist aber, so wie er beschrieben wird, der zu immer preisende und ewige Gott. Und das zerreißt Paulus förmlich. Dass er sich das wünscht, ja, dass er so weit geht, dass er den Status als Kind Gottes sogar aufgeben würde, wenn dafür sein ganzes Volk Israel zu Christus finden würde. Die Frage der sich Sorgen machen, dass einem das Herz zerreißen kann, das gibt es auch bei Eltern mit großen Kindern. Wenn die Kinder nämlich erwachsen werden und man aufhört, vielleicht sich im Sinne der Kleinkinder Sorgen zu machen, dann werden die Sorgen zum Teil größer. Welchen Partner, wie geht das beruflich und wie ist der Konflikt oder jenes Problem? Und manchmal als ältere Eltern oder Kinder von älteren Kindern kann es sein, dass man sagt, am liebsten würde ich jetzt das Problem für mein Kind lösen. Kennt ihr das? Bei den Kleineren ist das vielleicht manchmal auch so. Und dann zerreißt es einen förmlich, wenn man ja diese Widerstände und Herausforderungen, die jetzt bei den Kindern sind, bei sich selber, man das gerne selber lösen würde. Aber Paulus kann das auch nicht tun für die anderen. Es geht nicht. Und deswegen, er würde es so gerne, weil er hat so eine neue Erfahrung mit Jesus gemacht. Er hat erfahren, wie Jesus in sein Leben gekommen ist und wie das alles neu geworden ist. Und wie der Geist, wie eine Familie der Christen ihn zusammenhält mit anderen. Und dann leidet er auch, wenn andere nicht zu Christus gefunden haben. Und jetzt ist für uns die Frage, wo ist unser, wo ist dein und mein Mitgefühl und auch unser Gefühl der Dringlichkeit für Menschen, die bisher mit diesem Gott der Bibel noch nicht in Kontakt sind, ihn nicht so in dieser persönlichen Beziehung kennen? Leiden wir da auch mit? Ist das etwas, das uns wehtut? Wünschen wir uns das, dass andere auch kommen? Beten wir dafür? Jesus hat seine Jünger mitgenommen, indem er sie gelehrt hat, aber indem er sie auch geliebt hat. Und die Jünger haben das Gleiche getan, gelehrt und geliebt und haben Jesus bezeugt. Und auch das, nur das können wir tun. Wir können es anderen sagen, wir können sie lieben, wir können für sie beten. Aber ich wünsche uns allen dieses Mitgefühl und dieses dafür uns auch zeigen lassen von Gott, was vielleicht für uns der nächste Schritt ist, damit andere ihn auch noch erkennen. Ich möchte zu dieser zweiten Linie jetzt kommen, die ist mal überschrieben mit dem Wort Gottes souveräne Gnade. Da geht es um Erwählung. Die Juden damals, sie meinten, weil sie Nachkommen von Abraham sind, sind sie sozusagen automatisch in das Erbe von Gottes Heil hineingeboren. Und ja, Paulus muss hier einiges nochmal zu ihnen sagen. Da heißt es dann weiter, es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären, aber es gehören nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Vielmehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen sie gelten, die von deinem Sohn Isaak abstammen. Mit anderen Worten, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kinder Gottes. Zur wahren Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihnen gegeben hatte, von ihm abstammen. Diese Zusage lautete nämlich, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen und dann wird Sarah, also die Frau von Abraham, einen Sohn haben. Und nicht nur dieses eine Mal war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie Zwillinge bekam. Beide waren zwar Söhne unseres Stammvaters Isaak, aber Gott ist es, der beruft. Noch bevor sie daher geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sagte er zu Rebekka: Der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Planes, nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Darum heißt es in der Schrift auch: Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose: Wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Diese letzten beiden Verse drücken nochmal aus, dass Gottes souveräne Gnade es seine Erwählung ist, die Menschen zum Heil bringt. Und wenn wir das verstehen wollen, dann brauchen wir einen Moment lang mal diesen Blick auf die Geschichte Israels und wie Gott nun mit diesen Stammvätern des Glaubens auch umgegangen ist. Da war zunächst Abraham, der zu dem Volk Israel gehört und dessen Zusagen, dem Gott Zusagen gegeben hat. Und wie gesagt, viele Juden damals dachten, diese Zusagen gelten allen Nachkommen Abrahams, also allen Juden. Und Paulus macht es an zwei verschiedenen Beispielen deutlich, dass dem jetzt so nicht ist, nicht automatisch als Kinder Gottes geboren. Das ist wichtig, weil die Erwählung auch für uns eine Rolle spielt. Wem ist Gott denn gnädig? Also die Nachkommen waren Isaak und Ismael, die von Abraham und Sarah abstammen. Isaak war ein Kind, der diese Zusagen Gottes von Abraham weiter bekam, sozusagen, die Heilslinie weiterverfolgte. Und Ismael war zwar biologisch Abrahams Nachkomme, aber nicht geistlich. Und ganz ähnlich bei den Zwillingen von Isaak und Rebekka, die bekamen. Da wurde nämlich geboren der Esau und der Jakob. Und auch da, Jakob bekam diesen geistlichen Zuspruch und Esau eben nicht. Und wie kann das angehen? Das ist doch völlig ungerecht. Das ist wie mit der Schokolade, Sherwin. Wie kann das angehen? Du bist herausgerufen, bekommst Schokolade, wir bekommen alle nur ein Bonbon. Wir versuchen, Gottes souveräne Gnade und seine Erwählung zu verstehen, auch eben an diesen Beispielen. Drei Beobachtungen dazu. Gottes Entscheidung, Jakob und nicht Esau den Segen zu geben, geschah bereits vor der Geburt. Zweites, Gott traf diese Entscheidung nicht aufgrund seines Wissens über das Leben der beiden, das heißt nämlich dann, sondern er traf es, bevor sie irgendetwas Gutes oder Böses getan haben. Ist das für uns wichtig? Weil es gibt welche, die sagen, naja, Gott sieht ja schon, was der Mensch machen wird und der tut mehr Gutes und der mehr Böses, also gibt er dem das Heil und dem nicht das Heil. Ha, das stimmt aber nicht, weil der Vers 12 klipp und klar sagt, dass Gottes Segenswahl und seine Erwählung nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von der göttlichen freien Entscheidung. Das heißt, Jakob ist erwählt worden, weil das Gottes souveräne, unabhängige Gnade ist. Das ist etwas, das können wir verstehen. Aber akzeptieren wir das auch? Ist das nicht ungerecht? Bedeutet das nicht, dass Gott eine willkürliche Wahl trifft? Nein. Paulus sagt nicht, dass Gott seine Gründe für seine Entscheidung, dass er dafür keine Gründe hat. Aber die Gründe liegen nicht in uns. Also der Gläubige ist nicht besser als der Nichtgläubige. Gottes Gnade ist souverän. Gott gibt die Gnade unabhängig von seinem Tun und seinen Werken. Jetzt können wir sagen, boah, das führt aber ganz schön zu Problemen, diese Erwählungslehre Gottes. Ja, führt sie. Aber stellen wir uns mal vor, sie würde es nicht geben. Die Alternative würde noch zu viel mehr Problemen führen. Denn ohne Erwählung gerät diese Grundlage der Bibel ins Wanken. Nämlich die Grundlage, dass Gott allein aus Gnade und nicht aus den guten Werken erlöst. Wenn nämlich der Unterschied zwischen einem Christusgläubigen und dem Nichtgläubigen letztlich doch in einem selber liegt, in dem, was ich tue, in dem, was ich auf die Waagschale werfe, dann würde ich ja selber zur Erlösung beitragen. Aber jetzt sind wir nochmal bei der Frage, ob das nicht ungerecht ist. Wenn er die einen erwählt und die anderen nicht. Aber niemand hat ein Recht auf Gnade, weil das sonst nicht Gnade wäre. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und wir lesen im Römer 6, Vers 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Niemand hat das Recht auf Gnade, weil, wie es hier steht, wir alle vor Gott erst einmal Sünder sind. Wie man dann Gott vorwerfen kann, ungerecht zu sein, wenn er seine Gnade nicht mehr Menschen geben sollte? Tja, wir merken, wenn Gnade souverän und unabhängig ist, dann ist Gott keinem Erlösung schuldig. Er kann die Gnade schenken allen. Er kann die Gnade schenken einigen. Wenn Gott es will, kann er die Gnade auch keinem schenken. Das ist souveräne Gnade. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen von Toni Kroos mit K. Wer kennt Toni Kroos? Was? So wenige doch. Die kennen doch alle, oder? Den Fußballer, den Mittelfeldstar, der bei Real Madrid jetzt mittlerweile ist, ja? Und bei der Dokumentation ziemlich am Schluss kam durch, dass er eine Stiftung hat, zusammen mit seiner Frau, mit der er krebskranke Kinder materiell unterstützt, so auf ihrer, ja, vielleicht auch zum Teil letzten Wegstrecke. Ich möchte mal unabhängig von Toni Kroos sagen. Mal angenommen, da ist ein Millionär oder eine Millionärin. Und die entscheidet sich, 20 Kindern aus Problemfamilien die komplette Schulausbildung zu zahlen. Das ist doch was, oder? Und dann kommt doch die Frage auf, ja, Moment, wieso denn 20? 50 wäre doch viel besser. Oder einfach so viel, wie es irgend geht. Ist das nicht ungerecht, nur 20 und den anderen nicht? Aber wer kann wirklich behaupten, dass er den anderen Kindern gegenüber ungerecht ist, weil er einigen Kindern geholfen hat? Dieser Millionär muss doch gar keinem helfen. Wenn er das macht, tut er das doch aus Mitleid, aus Gnade heraus, das ist ein Akt der Großzügigkeit. Es wäre doch Quatsch zu verlangen, dass er andere 20 Kinder wählt oder 50 oder... Kein Mensch hat das Heil bei Gott verdient. Wenn es nach der Gerechtigkeit geht, müsste Gott uns alle verurteilen. Und ohne das Kreuz Christi bei dem wir Vergebung unserer Schuld haben. Dürfen wir auch gar nichts anderes erwarten als diese Verurteilung. Aber durch das Kreuz Jesu, da liegt die Befreiung drin. Und das Unfassbare ist nicht, dass Gott nicht allen Menschen Gnade erweist, sondern das Unfassbare ist, dass Gott überhaupt Menschen seine Gnade erweist. Weil Gnade ist etwas völlig Unverdientes. Niemand ist irgendjemand etwas schuldig. Niemand kann sich irgendwie etwas verdienen. Wenn es ungerecht wäre, dass Gott nur manchen gnädig ist und nicht allen, ja, dann hätten ja alle das Recht auf Gnade. Aber dann wäre es nicht mehr Gnade, sondern etwas, das man sich verdienen kann. Dann könnte ich ja geradezu so weit gehen, quasi Gott vorzuwerfen. Schau mal, was ich getan habe, Gott. Jetzt hast du mir Gnade zu schenken. Und ich bestimme, wann Gott Gnade zu geben hat. Und wir merken, souveräne Gnade ist genau das nicht. Er allein verfügt darüber. Das sind diese Verse, wenn es heißt, er sagt zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Da Gott niemandem Erlösung schuldet, liegt es in seinem Ermessen und seiner Wahl, ob alle, einige oder keiner erlöst wird. Das ist souveräne Gnade. Und da können wir nichts zu beisteuern. Aber wenn wir jetzt nochmal den Schluss hören von diesen Versen hier, 32 und 33, das ist hier. Das Hindernis für die Juden, an dem sie sich stießen, war der Stein des Anstoßes. Und jetzt merken wir, kommt Jesus Christus ins Spiel. Von dem es in der Schrift heißt, an dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Und dieser Grundstein, dieser Eckstein bei einem Haus, zudem bezeichnet sich Jesus selber. Er ist der Eckstein von jedem Lebenshaus, wenn es vor Gott bestehen soll. Jesus Christus ist der, dem wir vertrauen können. Der Messias, der Retter. Und das ist gut, wenn wir ihm das ausdrücken, einmal und immer wieder neu. Dass wir ihm, dem Sohn Gottes, wirklich Vertrauen schenken können. Und dass das so ist und dass wir erleben dürfen, dass wir uns ihm ganz anvertrauen können, das ist hier ausgedrückt in Johannes 1, Vers 12. All denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Aber eben auch dieser Glaube an Jesus ist eine Gabe Gottes und geschieht im Grunde aus Gnade. Und ich versuche für uns jetzt nochmal eine Zuspitzung zu bringen, was das für uns heißt. Ganz praktisch. Was löst das in uns aus, wenn wir wissen und merken, Gottes souveräne Gnade und Erwählung, ja, sie gilt mir. In Jesus Christus gilt sie mir. Gottes souveräne Gnade, ja, lässt sie uns nicht am Ende wirklich anbeten? Wenn wir im Innersten begriffen haben, dass dich der allmächtige Schöpfer erwählt hat, dass er einen guten Plan mit dir hat, dass er alles in Jesus Christus für dich getan hat. Ja, seinen Sohn hat sterben lassen, damit du in der Verbindung mit ihm leben kannst. Wenn wir in der Tiefe diese Gnade Gottes verstehen, auch wenn wir wissen, dass sie souverän ist, unabhängig von dem, was ich tue, dann lässt es uns einfach nur staunen, anbeten, Gott loben. Aber Gottes souveräne Gnade, die lässt uns auch demütig werden. In dem Moment, wo wir anbetend vor Gott sind, merken wir, dass wir alles von ihm bekommen und dass wir die Hände nur aufhalten können und dass wir vielleicht gar nicht so wichtig sind und selber so wichtig nehmen müssen, wie wir das manchmal tun. Dass wir wissen dürfen, er ist der Töpfer und wir der Ton. Er ist der Schöpfer und wir die Geschöpfe. Ja, dass wir uns daran aber auch freuen, dass er so über uns steht und den Überblick hat und es gut meint und uns den Weg wirklich leiten will und dass er die Erlösung erkauft hat, dass wir dankbar sind, aber eben auch anbetend und demütig vor Gott. Und Gottes souveräne Gnade gibt uns Hoffnung für Nichtchristen. Denn Gott kann erlösen. Er kann erlösen, wenn er es will. Und was wir tun können, ist, dafür zu beten, diese Beziehung zu pflegen, zu schauen, wen hat er denn vorgesehen dafür oder was hat er vor, und dass wir uns dafür Zeit nehmen, dass wir an dieser Hoffnung festhalten, auch wenn es manchmal vielleicht lange dauert und Menschen sich öffnen für Gott. Manchmal braucht es gewisse Momente, aber dass wir wissen dürfen, diese Liebe, die Gott zu den Menschen hat, die will er auch in unser Herz legen. Und diese Hoffnung, dass er Menschen noch zu Christus führen will, dass wir sie wirklich in uns tragen und dass uns das motiviert, dass andere diesen Gott auch kennenlernen und dass die Ewigkeit, die Gott schenken will, uns froh macht. Denn er will jeden von uns zum Ziel bringen, wenn wir in dieser Verbindung mit Christus leben. Ich versuche mal in einem Bild das zusammenzufassen, was in der Predigt jetzt dran war. Gar nicht so einfach, aber vielleicht ein Teil davon findet sich in diesem Bild wieder. Das ist ein Flugzeug und ein Flug. Ja, wir können uns das vorstellen. Und der Unterschied ist, dass dieses Flugzeug bei 10.000 Metern nicht stehen bleibt, sondern dass dieses Flugzeug in Gottes Ewigkeit fliegt. Und Erwählung und Vorbestimmung, das ist Gottes Aufzeichnung der Route. Er weiß den Flugplan, er weiß die Unterkünfte während und nach dem Flug und er kümmert sich um die Sicherheit jedes Passagiers, der in das Flugzeug zur Ewigkeit fliegt. Gott selbst ist der Pilot. Und das Flugzeug, in dem wir hoffentlich sitzen, wird es schaffen, mit allen Leuten an Bord in den Himmel zu kommen. Erwählung bedeutet, dass Gott selbst dafür sorgt, dass die Auserwählten tatsächlich an Bord des Flugzeugs gehen. Aber es gibt auch die Antwort auf den Glauben an Jesus Christus. Und das ist wie das Einchecken der Bordkarte am Gate. Die braucht es auch. Unsere Antwort, unser Ja zu Christus. Eben nicht automatisch, wie Paulus gesagt hat, weil ihr irgendwelche Abstammung habt oder so, sondern ihr braucht die Antwort, ihr braucht das Ja. Das ist wichtig. Und das ist wie das Einchecken am Gate. Und wir können sozusagen Werbung machen für diesen Flug. Einladen, das ist der Auftrag der Gemeinde auch, dass wir das persönliche Umfeld informieren, dass wir darüber reden, dass wir von Herzen lieben und zu diesem Gott einladen. Und leider, damit müssen wir uns auch abfinden, behandeln viele diese Einladung, die von Gott ausgeht, wie Junk-Mails, wie Spam-Mails und werfen sie in den Müll. Aber Gott wird Menschen auch öffnen und ihre Herzen weit machen, dass sie zu ihm finden. Die Bibel sagt, viele werden gerufen, aber nur wenige werden auserwählt. Doch alle Auserwählten sind dazu prädestiniert, vorherbestimmt, auch in Gottes Welt einmal zu landen. Ich lade ein, dass wir zum Abschluss jetzt noch diesen Gott anbeten und lade ein zum Gebet. Lieber Herr und Gott, wir merken, dass wir nicht automatisch für den Himmel vorgesehen sind und es einfach nur an der Abstammung liegt oder an etwas, dass ja, wir gar nichts dazu beitragen können. Wir merken auf der anderen Seite aber, dass es deine souveräne Gnade ist, deine Erwählung, wenn du unser Herz öffnest und weit machst für den Glauben an Jesus Christus, deinen lieben Sohn. Mit ihm hast du alles gegeben, die ganze Erlösung. Durch das Kreuz und seinen Tod hat er alles für uns getragen, was uns von dir trennt. Und wir wollen dir herzlich danken, dass du souverän bist und dass wir uns nichts verdienen müssen bei dir, auch nichts wirklich beitragen können, ob wir erlöst werden oder nicht. Wir können nur einwilligen in dein Angebot in Jesus. Und danke, dass wir dich dafür anbeten können, dass du uns immer wieder demütig vor dich bringst und dass wir erkennen, was du alles getan hast und tun willst. Danke für die Hoffnung, die du uns damit geben willst. Und danke, dass wir mitbeten können und dazu beitragen können, dass andere dich auch noch erkennen. Und dazu schenk viel Gnade. Im Namen Jesu. Amen.